Es geht heute in meinem Vortrag über den Ultraschall, über die Basisuntersuchung zur Abklärung morphologischer Veränderungen. In den letzten Jahren hat sich enorm viel getan. Die technische Entwicklung war enorm, die Informationstechnologie, Computer, Rekonstruktionsalgorithmen haben sich enorm verbessert und dies führt nun zu einem deutlichen Einfluss auf die diagnostischen Algorithmen bei der Abklärung morphologischer Störungen in der Schilddrüse. Ein Bild sagt fast mehr als 1000 Worte, das war das Ultraschallgerät, das ich mir vor 10 Jahren als erstes Gerät selbst gekauft habe. War damals ein modernes State-of-the-Art-Gerät, heute schaut schon ein bisschen aus wie aus der Inventur, aus der Enterprise. Allein das zeigt schon, wie viel sich getan hat. Ich möchte Ihnen nun zeigen, was gibt es Neues, wie haben sich die Algorithmen verändert. Dieses Bild bringe ich fast immer. Erkrankungen der Schilddrüse muss man immer aus 2 Parametern sehen. Einerseits die Funktion, auf der anderen Seite Morphologie und Struktur. Über die Funktion hat der Dr. Buchinger schon gesprochen. TSH steuert die Schilddrüsenfunktion, es gibt einen negativen Rückkoppelungsmechanismus. Auf der anderen Seite gestörte Morphologie und Struktur, wo die Schilddrüsenblutwerte lange Zeit normal bleiben können. Kommen wir zum Ultraschall. Das Prinzip des Ultraschalls ist jedem bekannt. Es werden Schallwellen ausgesandt, hier wie bei diesem Schiff. Das Echolot hat dasselbe Problem, dasselbe Prinzip. Es werden Schallwellen ausgesandt und an Grenzflächen von Geweben werden diese Schallwellen teilweise reflektiert, teilweise absorbiert. Das gleiche Prinzip findet in der Medizin statt. Es werden Schallwellen ausgesandt, die das Gewebe durchdringen und das Gewebe komprimieren und dekomprimieren und an Grenzflächen von Geweben teilweise reflektiert, teilweise absorbiert werden. Das kennen Sie alle noch aus Ihrem Studium. Die Schilddrüse ist ja ein ganz besonderes Gewebe. Es ist eine Stapeldrüse, eine Follikeldrüse. Die Schilddrüse besteht größtenteils aus großen Follikeln. Diese Follikel sind mit Kolloid gefüllt, in denen das Schilddrüsenhormon gelagert wird. Wenn man sich es jetzt ganz nüchtern anschaut, es ist größtenteils Flüssigkeit, rundherum ein kleiner Saum von Gewebe. Dazwischen ein paar Kapillaren und sonst größtenteils Follikel. Dieser Gewebsaufbau gibt natürlich ein ganz besonderes Muster bei der Reflexion und Absorption von Ultraschallwellen. Wie macht man es? Man macht den Ultraschall immer standardisiert. Als erstes einmal einen Querschnitt zur Orientierung und dann stellt man den rechten und den linken Lappen im Querschnitt dar. Sie sehen hier den rechten Lappen, die großen Halsgefäße, hier den linken Lappen im Querschnitt, hier die Trachea, dieser helle Reflex ist der Trachealknorpel und hier die Halsmuskulatur. Der Längsschnitt wird immer von kraniolateral nach mediokaudal geführt, nur so kann die Schilddrüse in ihrer gesamten Längsausdehnung korrekt dargestellt werden, was wichtig für die Volumetrie ist. Auch hier sehen Sie wieder im Schema das Schilddrüsenparenchym, die Schilddrüse, der ganze Lappen im Längsschnitt, hier die Halsmuskulatur und hier unten die Prozessus transversi der Halswirbel. Was muss in den Befund einfließen? Als erstes will ich einmal wissen, wie groß ist die Schilddrüse. Das Lappenvolumen wird berechnet analog des Volumens eines Rotationsellipsoids. Der Herr Brunn hat sich hier verewigt in der Wissenschaftsgeschichte durch die Formel von Brunn, Länge mal Breite mal Tiefe mal Pi Sechstel. Pi Sechstel ist 0,476 irgendwas, man kann es auch händisch mit 0,5 rechnen. Das Gesamtvolumen setzt sich zusammen, indem man rechten und linken Lappen addiert. Ist das Gesamtvolumen bei Frauen größer 18 Milliliter oder bei Männern größer 25 Milliliter, so spricht man von einer vergrößerten Schilddrüse, einer Struma. Moderne Ultraschallgeräte machen das innerhalb von ein paar Sekunden. Sie sehen hier, man sieht zwei Bilder, stellt man nebeneinander, macht hier den Querdurchmesser, den Tiefendurchmesser und den Längsdurchmesser und innerhalb von 3 Sekunden habe ich das Volumen des rechten Lappens ausgerechnet. Es gibt keinen Grund, dass das Schilddrüsenvolumen nicht angegeben werden soll in einem Befund. Das Zweite, was mich interessiert, ist die Echogenität. Wie ist die Echostruktur? Erinnern Sie sich an dieses histologische Bild. Wie ist der feingewebliche Aufbau des Schilddrüsenparenchyms? Sind die Follikel so wie auf dem Bild, das ich Ihnen vorher gezeigt habe, zartes, mit Flüssigkeit gefüllte Follikel, dazwischen einzelne Thyreozyten und einzelnes Bindegewebe, oder ist da was anderes da? Als Referenzregion habe ich die Halsmuskulatur, den Musculus sternocleidomastoideus, der ja natürlich aus ganz anderem Gewebe besteht, aus soliden Myozyten. Hier kann ich nun die Muskulatur mit der Echostruktur des Schilddrüsenparenchyms vergleichen. Die Halsmuskulatur ist echoarm, normales Schilddrüsenparenchym ist wesentlich hellgrauer, echoreicher. Und es ist homogen, echoreich. Es kann jetzt, wenn eine echoarme Struktur da ist, auch diese durch das ganze Parenchym gehen oder einfach nur inhomogen. Hier sehen Sie ein normales Bild, das ist der gleiche Patient, hier der linke Lappen im Querschnitt. Sie sehen hier oben die Halsmuskulatur, etwas schwärzer, hier auch wieder die Halsmuskulatur, das Schilddrüsenparenchym, heller, hellgrauer, homogen. Dieses Muster ist bedingt durch regelrechte Follikel, normales Schilddrüsenparenchym. Auf diesem Bild hier sehen Sie wieder das normale Schilddrüsenparenchym und unten diese Schilddrüse hier im Querschnitt und hier im Längsschnitt schaut anders aus. Sie ist größer aufgebläht, sie ist durchsetzt von lymphoplasmozellulären Infiltraten und schaut deswegen auch viel schwärzer, viel dunkler aus. Was will ich als nächstes wissen? Gibt es Knoten? Gibt es Herdbefunde? Wie schauen die aus? Sind sie solide? Sind sie zystisch? Wie groß sind sie? Und da macht es natürlich Sinn, wenn man die Größe in drei Ebenen angibt. Wo liegen sie? Wie ist die Echogenität der Herdbefunde? Wie ist die Randbegrenzung? Haben sie einen Halo? Gibt es Kalk? Und wie ist die Durchblutung? Und ich will auch die benachbarten Strukturen sehen. Ist zufälligerweise ein Lymphom vorliegend? Gibt es ein Nebenschilddrüsenadenom? Gibt es grobe Besonderheiten bei Trachea, Esophagus oder Gefäßen? Das Ganze fließt in einen strukturierten Befund ein. So können Sie selbst, wenn Sie nicht schallen, relativ einfach die Qualität des Schilddrüsenschallers beurteilen, beziehungsweise wenn Sie selbst schallen, sich bemühen, Ihren Zuweisern ein adäquates Feedback zu geben, dass der Befund reproduzierbar und vergleichbar ist. In den Befund muss einfließen, wie groß ist die Schilddrüse, Volumen rechts, Volumen links und ob sie normal groß oder vergrößert ist, ob es Lage- oder Formbesonderheiten gibt, wie ist die Echostruktur, wie gibt es Herdbefunde, Lokalisation, Größe, Echogenität, Begrenzung, Durchblutung und etwas über die benachbarten Strukturen. Gehen wir ins Detail. Ich möchte kurz über die Autoimmunerkrankungen sprechen, wo sich hier die diagnostischen Algorithmen in den letzten Jahren doch durch den Ultraschall wesentlich geändert haben. Dieses Bild hier ist jetzt wieder eine normale Schilddrüse. Ich danke an den Professor Koparek für die schönen Bilder. Man kann sich das hier sehr gut vorstellen. Eine normale, gesunde Schilddrüse. Sie sehen hier überall diese großen, kolloidgefüllten Follikel. Diese beiden Bilder schauen anders aus. Ebenfalls 40-fache Vergrößerung. Die Follikel sind kaum mehr zu erkennen. Überall lymphoplasmozelluläre Infiltrate, Zellen, große Lymphfollikel. Ganz eine andere Gewebstruktur. Natürlich werden hier die Ultraschallwellen anders reflektiert als in einer normalen Schilddrüse. Und bei der chronischen Immuntthyreoiditis ist es im Zeitverlauf ja so, dass anfangs einmal diese Infiltration mit den Entzündungszellen kommt. Und das geht über Jahre. Und am Anfang sieht man eben diese echoarme Struktur im Ultraschall. Es kann viele Jahre dauern, bis Antikörper im Blut nachweisbar sind. Und dann kann es weitere Jahre dauern, bis sich die Schilddrüsenfunktion ändert. Nicht immer ist der Verlauf so, wie es im Lehrbuch steht, aber sehr oft ist das der ganz normale, typische Verlauf. Und man sieht, wenn man ein bisschen eingeschaut ist drauf, im Ultraschall wesentlich früher schon, dass eine Autoimmunerkrankung vorliegt. Dieses Bild haben Sie schon gesehen. Die Schilddrüsenfunktion kann dann eben am Anfang initial durch die passagiere Hyperthyreose durch den Zellzerfall hyperthyreot sein, normalisiert sich dann und geht dann in eine Unterfunktion über. Hier wieder ein Bild, fast normal, so ein bisschen echoarm, gar noch nicht viel zu sehen. Man sieht es oft bei den Leuten, die so ein hochnormales TSH haben, gerade bei den Kinderwunschleuten manchmal. Hier schon deutliche echoarme Infiltrate und hier die Schilddrüse ausgeprägt echoarm. Zwei Bilder in identer Vergrößerung. Die Patienten präsentieren sich klinisch beide mit einer Hypothyreose. Zwei Varianten desselben Krankheitsbildes, die chronische Immuntthyreoiditis in ihrer hypertrophen Form. Sie sehen hier der rechte Lappen im Querschnitt und im Längsschnitt so ein bisschen aufgebläht. Man versucht, die Form einer Kugel einzunehmen, dass die Kapsel ein bisschen, dass sich das Volumen hier in der Kapsel verteilen kann. Der rechte Lappen allein hat 25 Milliliter. Hier genau das Gleiche, eine winzige Schilddrüse, das Gesamtvolumen des rechten Lappens 1 Milliliter, aber ebenfalls die echoarme Struktur. Beide präsentieren sich als Schilddrüsenunterfunktion, aber es ist relevant, ob die Schilddrüsenfunktion nur durch die Einnahme von Schilddrüsenhormonen mehr gewährleistet wird und stabil gehalten wird, beziehungsweise wenn es zum Beispiel gerade hier Ende einer Schwangerschaft ist, wo dann sehr häufig eine Postpartum-Thyreoiditis auftreten wird, wenn diese großen Lappen zerfallen werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Überfunktion postpartal auftreten wird, wesentlich höher. Hier haben Sie weitere Bilder einer beginnenden Autoimmunerkrankung, verschiedene Patienten mit so ganz leichten echoarmen Infiltraten, teilweise ausgeprägter in verschiedenen Stadien, so beginnende, frühe chronische Immuntthyreoiditis. Ich habe gesagt, man kann Autoimmunerkrankungen im Ultraschall abgrenzen, aber es ist nur sehr eingeschränkt möglich, eine chronische Immuntthyreoiditis von einem Morbus Basedow sonografisch auseinanderzuhalten. Sie sehen hier wieder das echoarme Muster im Querschnitt, im Längsschnitt, die Schilddrüse ist vermehrt durchblutet, ein Morbus Basedow, der hier nur durch die Szintigraphie eindeutig charakterisiert werden kann. Die Überfunktion entsteht durch vermehrte Produktion von Schilddrüsenhormonen, die sich in der Szintigraphie dann widerspiegelt. Lassen Sie mich zum zweiten wichtigen Punkt der sonografischen Diagnostik kommen, zu den Knoten. Schilddrüsenknoten sind häufig. Sie sehen hier die Ordinationshilfe von Dr. Buchinger, die selbst beim Abtasten, Eincremen oder die Männer auch beim Rasieren manchmal einen Schilddrüsenknoten feststellen können. Bei gesunden Untersuchungen werden sie palpiert. Wenn man eine Karotis schallt, sieht man gelegentlich einmal einen Schilddrüsenknoten. Sie sind häufig, jeder von ihnen hat hunderte, tausende Patienten mit Schilddrüsenknoten. Die Prävalenz liegt bei über 50% bei den älteren Leuten. Die Inzidenz des Schilddrüsenkarzinoms nimmt zu. Inzwischen 11 pro 100.000, weist die Statistik Austria aus. Das Schilddrüsenkarzinom ist inzwischen das 12. häufigste Karzinom bei Männern und das 8. häufigste Karzinom bei Frauen. Das ist doch eine relevante Erkrankung. Und wenn Sie alle Österreicher hernehmen, die verstorben sind und obduzieren, dann finden Sie bei bis zu 13% der Verstorbenen papilläre Mikrokarzinome. Das Problem ist, die Leute sind nicht dran gestorben. Die Mortalitätsrate ist minimal. Man stirbt nicht am Karzinom, sondern meistens mit dem Karzinom. Die Mortalitätsrate ist minimal. Und unsere diagnostische Herausforderung ist nun, aus dieser Unmasse von Patienten mit Knoten jene zu identifizieren, die weiter abgeklärt werden müssen, die das Risiko haben, ein Karzinom zu haben und vor allem auch, die das Risiko haben, an diesem Karzinom zu erkranken oder die wenigen dran, die erkranken oder sogar sterben. Verschiedenste diagnostische Algorithmen stehen hier zur Verfügung. Das Thema meines Vortrags ist der Ultraschall. Früher war alles ganz einfach. Da gab es noch keinen Ultraschall. Da gab es nur die Szintigraphie und den Tastbefund, da gab es den kalten Knoten und der war ganz böse und der musste raus. Jetzt haben sich die Algorithmen ein bisschen geändert. Was gibt es denn überhaupt an knotigen Veränderungen? Es gibt den Koloidknoten, hyperplastisch-regressiv, es gibt Adenome, dann diesen Übergang vom Adenom zur Zyste, das zystisch degenerierte Adenom, die Zyste mit soliden Anteilen, die Blutungszyste. Es gibt funktionell autonome Knoten, es gibt den kalten Knoten, es gibt das Schilddrüsenkarzinom. Dann gibt es auch noch herdförmige Ansammlungen von Entzündungszellen, die oft am Anfang auch schon ihren Knoten bei der Thyreoiditis und Lymphome, Nebenschilddrüsenadenome, die Raritäten, Lipome, Neurinome, Lymphknoten und auch intrathyroidale Metastasen. Was können Sie nun tun? Sie können zum Äußersten schreiten und mit dem Patienten reden. Sie können ihn anschauen und ihm an den Hals greifen. Wenn Sie diese Punkte erledigt haben, dann können Sie glücklicherweise die Apparatemedizin zur Hilfe ziehen. Dann kommt Ultraschall und die weiteren Methoden, über die dann meine Nachredner noch sprechen werden. Ganz wichtig zu reden, zu schauen, dann den Hals zu greifen, ist der Knoten derb, ist er weich, wie lange haben Sie ihn schon, gibt es 5 Verwandte mit einem Schilddrüsenkarzinom, wurden Sie in der Jugend bestrahlt. Aber jetzt reden wir über den Ultraschall. Was will ich beschreiben? Ist es ein solider Knoten, ist es eine Zyste oder ist es ein Übergang zystisch degenerierter Knoten, Zyste mit soliden Anteilen. Wie groß ist das Ding? Länge, Breite, Tiefe? Und die nächste Frage, wo liegt's? Liegt es zentral oder randständig? Liegt so ganz komisch kranial und buckelt sich nach vorne vor? Hat's Kalk? Große Eierschalen? Gibt's keinen Kalk? Oder gibt's Mikroverkalkungen? Wie ist die Echogenität? Ist er echoarm? Ist er deutlich echoarm? Ist er echoreich? Gibt es einen Halo als Randbegrenzung? Wie ist die Begrenzung überhaupt, glatt oder irregulär? Und wie ist der Blutfluss im Knoten? Und aus diesen Parametern haben sich in den letzten Jahren sonografische Malignitätskriterien entwickelt. Verschiedenste Institutionen haben hier Malignitätskriterien formuliert. Im Wesentlichen ist es eigentlich immer das Gleiche. Wie ist die Echostruktur? Suspekte Knoten sind echoarm oder deutlich echoarm. Sie haben Mikrokalk, Sie haben einen fehlenden oder unregelmäßigen Halo und eine irreguläre Begrenzung. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Form und Lage. More tall than wide heißt das auf Englisch. Gibt es eigentlich keine wirkliche deutsche Übersetzung. Wenn die Knoten quer zur Längsachse wachsen, also wenn der Tiefendurchmesser höher ist als der Längsdurchmesser, wenn Sie sich zeigen in einem Bild, das ist ein hohes Malignitätskriterium und auch der intranodulär hohe Blutfluss ist ein Kriterium für Malignität. Ein Wort noch zur Dopplersonographie, auch diese sollte heutzutage eingesetzt werden. Benigne Knoten haben oft im Bereich des Halo, im Randbereich eine vermehrte Durchblutung. Der intranodulär gesteigerte Blutfluss ist ein Malignitätskriterium. Und ich glaube, es ist schon ein wesentlicher Punkt, heiße funktionell autonome Knoten bzw. die kalten Knoten sind eine szintigraphische Diagnose, das ist dopplersonografisch nicht möglich. Das muss, glaube ich, schon immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Habe dann hier stellvertretend für andere Guidelines, die von der European Thyroid Association mitgebracht. Sie sehen, es ist immer das Gleiche. Echoarm, Mikroverkalkungen, Fehlen des peripheren Halo, unregelmäßige Begrenzung, intranoduläre Hypervaskularität und eine regionale Lymphadenopathie ist da jetzt dabei. Es wurde versucht, analog zum BI-RADS auch so ein Scoring-System für Schilddrüsenknoten zu finden, das ist im Moment noch nicht wirklich sehr ausgereift, steckt noch in den Kinderschuhen, gibt es verschiedenste Algorithmen. Eine sehr gute Arbeit, die sich da aus den ersten Ansätzen entwickelt hat, ist aus einer koreanischen Arbeitsgruppe, die aus einer riesigen Kollektiv, die haben da 3600 Knoten in 8 Monaten angeschaut, das ist wirklich ein riesiges Kollektiv und durch eine Multivarianzanalyse unabhängige Faktoren für Malignität identifiziert haben. Auch hier geht es wieder ums Gleiche. Die solide Komponente, die Hypoechogenität bzw. die deutliche Hypoechogenität, das heißt noch echoärmer als die Halsmuskulatur, Mikrolobuli bzw. unregelmäßiger Rand, Mikrokalk und das Wachstum gegen die Architektur der Schilddrüse. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Bilder mitgebracht. Hier sehen Sie so einen normalen Schilddrüsenknoten. Er ist regelmäßig begrenzt, scharf begrenzt, hat einen leichten Halo. Ansatzweise ein bisschen Durchblutung, nicht so was Aufregendes. Auch diese Zyste hier ist nicht aufregend, ich habe jetzt leider kein Video eingebettet, sie ist hier, sie ist regelmäßig begrenzt hier und Sie sehen hier diese kleinen Kolloidreflexe. Wenn Sie mit dem Schallkopf drüber fahren, sehen Sie so kometenschweifartig diese Kolloidreflexe aufblitzen, ein Zeichen für Gutartigkeit. Diese Zyste hier wird nicht abzupunktieren sein, da sie zahlreiche Septen hat und einzelne solide Anteile. Aus dieser Position hier kann man schon fast sagen, es ist ein zystischer Knoten, schon fast so 50% solide, 50% zystisch. Spongiforme Knoten sind normalerweise fast immer gutartig. Sie sehen hier, er zeigt eine schöne Begrenzung und innen drinnen so kleine echoarme, wie ausgestanzte Zystchen. Dieser Knoten hier ist echoarm, zeigt schon einzelne kleine Mikroverkalkungen, der gehört auf jeden Fall einmal weiter abgeklärt. Dieser Knoten hier schaut ganz anders aus als alle vorher. Das ist ein Längsschnitt, das ist ein Querschnitt. Dieser Knoten wächst gegen die Architektur der Schilddrüse. Er ist unregelmäßig und unscharf abgegrenzt, ein papilläres Karzinom. Auch dieser Knoten hier schaut anders aus als sich die anderen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Hier im Querschnitt, er buckelt sich da so nach vor. Hier im Längsschnitt wächst er ebenfalls gegen die Architektur. Das ist der Längsschnitt, wächst ebenfalls gegen die Architektur. Echoarm, unscharf abgrenzbar. Der gleiche Knoten noch einmal größer abgebildet, kleine Mikroverkalkungen. Und Sie sehen hier diesen unscharfe, unregelmäßige Abgrenzung. Ein papilläres Mikrokarzinom. Papilläres Karzinom. Das autonome Adenom, der funktionell autonome heiße Knoten, ist eine szintigraphische Diagnose. Hier gibt es kaum Ultraschallcharakteristika. Es ist auch wichtig, dass hier eine Schilddrüsenszintigraphie gemacht wird, weil wenn heiße funktionell autonome Knoten punktiert werden, ist die Zytologie oft so, dass man nicht sagen kann, ist das jetzt in Ordnung oder nicht. Heiße Knoten sind fast nie bösartig. Hinsichtlich der Malignitätsabklärung hat es sich dann erledigt. Hier habe ich Ihnen noch ein metastasierendes Karzinom mitgebracht. Sie sehen hier diese großen miteinander zusammengepackten Lymphknoten und hier auch noch einmal Halslymphknoten und in den Lymphknoten die kleinen Mikroverkalkungen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich weiter mit der faszinierenden Welt des Schilddrüsenultraschalls beschäftigen wollen, Kollege Buchinger und Kollege Gessler haben zusammen ein kleines Büchlein rausgebracht letztes Jahr, wo noch viel mehr Abbildungen zu sehen sind. Kurz und bündig ist jetzt in der dritten Auflage erschienen, ist auch im Buchhandel erhältlich. Ich möchte Sie auf die Herbstfortbildung der Österreichischen Schilddrüsengesellschaft hinweisen und Sie alle schon darauf einladen. Freitag, 28. November Nachmittag und Samstag, 29. November Vormittag im Billroth-Haus. Würde mich ganz persönlich sehr freuen, wenn Sie kommen, da die Herbstfortbildung heuer unter dem Motto 10 Jahre Schilddrüsenpraxis steht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.